Es blieb immer eine schwierige Lektüre. Ich würde bis heute sagen, Kafka lesen ist nicht angenehm und es ist kein reines Vergnügen. Es gibt immer etwas, was unangenehm, leicht albtraumhaft ist und was Überwindung fordert. Er ist nicht wie Nabokov oder Proust, wo man liest und einfach gepackt und glücklich ist. Das Kafka-Erlebnis ist ein anderes.
Ich glaube, dass wir Kafka eben auch so etwas falsch sehen, wenn wir immer glauben, dass er dieser geheimnisvolle, ätherische, fleischlose Mensch war. Denn wir machen aus ihm ja auch allzu gern so einen komischen Heiligen.
Dann hat Kafka die Korrespondenz begonnen mit Felise Bauer. Hat sich die Adresse geben lassen von ihr. Und dann ist sie dem Charm erlegen, dem Sprachcharm, könnte man sagen.
Ich glaube, es sind tatsächlich die Briefe, weil die Briefe wahnsinnig schön sind. Welcher Mann schreibt einer Frau schon solche Briefe?
Schwierig wurde es dann, als sie sich zum ersten Mal getroffen haben. Sehr schwierig. Weil da wurde ihr klar, dass das Schreiben und die Literatur für diesen Mann kein Hobby ist, sondern das Zentrum seines Lebens.
Das ist das Krasse, ne? Das ist das Tolle auch und Großartige an Kafka. Wenn du ihn heute liest, du hast oft das Gefühl, das kann nicht wahr sein, dass das vor mehr als vor 100 Jahren entstanden ist. Das wird so unglaublich modern, auch in der Sprache, in diesem ganz klaren Sprache. Und Kafka, der ist jetzt heutzutage wirklich der Schriftsteller, der überall gelesen wird. In Japan, in China, in Deutschland, in Österreich und, was mich sehr freut,
auch in München. Ja, sogar in München wird Kafka gelesen. Und das, obwohl er hier einen äußerst ungünstigen Eindruck hinterlassen hat. Bei einer Lesung in der Galerie Golz am Odeonsplatz. Was er vorlas, war das verstörendste und brutalste Stück Prosa, das Franz Kafka jemals geschrieben hat.
Ein dumpfer Fall, Verwirrung im Saal. Man trug eine ohnmächtige Dame hinaus.
Alles, was sich in München angestellt.
Franz Kafka an der Isar. Ein bayerisches Feuilleton von Bernhard Setzwein.
Es stimmt ja nicht, wie später erzählt wurde, dass Leute ohnmächtig wurden. Das ist eine Legende. Aber einen Text vorlesen und zu sehen, wie die Leute darauf reagieren, als eine versteckte Provokation in höflichem Gewand, das würde ich ihm zutrauen.
Jemand musste. Josef K. verleumdet haben. Verleumdet haben. Denn ohne das er etwas, etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens in seiner Wohnung, an seinem Geburtstag, verhaftet. 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 Verhaftet.
Fällt der Name Franz Kafka, denkt man sofort an Prag. Kafka selbst sagte über seine Geburts- und Heimatstadt:
Prag lässt nicht los. Dieses Mütterchen hat Krallen.
Erst am Ende seines nur 40 Jahre währenden Lebens, als er nach Berlin zog und das erste Mal in eigenen vier Wänden wohnte, gelang es ihm, von dort auszubrechen. Davor hatte sich alles in einem engen Bannkreis abgespielt, der seinen Mittelpunkt am Altstädter Ring hatte und einen Radius von 2-3 Kilometern besaß. Darin war alles umschlossen, was Kafkas Leben ausmachte. Das Haus, in dem er geboren wurde, Schulen und Universität, die Wohnungen, wo er gelebt hatte, im Kreis seiner Familie, das Büro in der Arbeiter- und Unfallversicherung und schließlich sein Grab. Ansonsten ein paar kurze Urlaube, mehrere Kuraufenthalte, unter anderem in der Hohen Tatra und in Meran, hin und wieder Geschäftsreisen. Hält man sich das vor Augen, ist es schon bemerkenswert, dass er ausgerechnet München gleich 3-mal besucht hat. Anfänglich glaubte er sogar:
Ich werde viel Nutzen von München haben.
Der erste Besuch an der Isar fällt in Kafkas junge Jahre. Er ist gerade 20 und frisch inskribierter Student an der Prager Karls-Universität. Zuerst belegt er ein paar Chemievorlesungen, merkt aber schnell, das ist ganz und gar nicht das Seine. Er wechselt zu Jura, glaubt, das erlaube ihm mehr Freiheit bei der Berufswahl. Die ist ihm aber sowieso vollkommen gleichgültig. Denn obwohl so jung, kennt Kafka seine Bestimmung ganz genau. Er will, er muss Schriftsteller werden.
Es ist schon eine Zeit lang nichts geschrieben worden. Es geht mir damit so: Gott will nicht, dass ich schreibe. Ich aber, ich muss. So ist es ein ewiges Auf und Ab. Schließlich ist doch Gott der Stärkere. Und es ist mehr Unglück dabei, als du dir denken kannst.
Um diesem Unglück zu entkommen, verfällt Franz Kafka auf eine Idee, auf die schon viele angehende Schriftsteller verfallen sind. Ein Studium der Germanistik. Das fördert zwar nicht unbedingt das eigene Schreiben, aber man ist näher dran an der Literatur. Die Professoren an der Prager Universität hatten allerdings den Ruf, etwas verzopft und altmodisch zu sein. Wenn schon, dann sollte man nach München gehen. Freilich trifft man mit einer solchen Studienwahl eine Entscheidung, über deren Konsequenzen man sich klar sein muss.
Womit kann ein Germanist eine Existenz begründen, wenn er eine Professur anstrebt vielleicht? Aber man wusste, für Juden ist es nicht einfach, Professuren zu bekommen.
Der Kafka-Biograf Rainer Stach erklärt die Nöte, vor denen der junge Franz Kafka, aber auch seine gleichaltrigen Freunde und Kommilitonen standen.
Sein Freund Hugo Bergmann, der unbedingt Philosoph werden wollte, hat das schmerzlich erfahren. Der war ein hochbegabter Student. Der wurde von den Professoren hofiert, kann man fast schon sagen. Ja. Sie haben ihm Empfehlungsschreiben geschrieben. Und er wurde im ganzen Deutschen Reich nirgendwo als Assistent angenommen, ja, weil er Jude war, aus dem einzigen Grund. Das hätte Kafka blühen können, wenn er sich auf die Germanistik versteift hätte. Möglicherweise war das den Eltern auch klar. Ja, die kannten ja die Bergmanns, die wussten Bescheid, was dort sich abgespielt hat. Deswegen auch der Druck, lerne lieber etwas, wo du später dich vielleicht selbstständig machen kannst, als Rechtsanwalt zum Beispiel, wo du nicht auf irgendeine Karriereleiter angewiesen bist, wo du dann als Jude immer benachteiligt wirst. Aber der junge Kafka, den hat das natürlich gar nicht interessiert, die Juristerei eigentlich, und er wollte natürlich mit Literatur und Kunst zu tun haben.
Da ist München genau der richtige Ort. Dort tummeln sich kurz nach der Jahrhundertwende Literaten und Künstler zuhauf. Das Kabarett der Elf Scharfrichter mit Frank Wedekind und Heinrich Lautensack macht gerade Furore und schreckt die Bürger auf. Kafka besucht eine Aufführung. Die Zeitschrift Simplicissimus, deutschlandweit eine Top-Adresse, hat ihren Sitz und viele Mitarbeitende in München. Ludwig Thomas Theaterstücke laufen am Residenztheater. Und der in einer Villa gleich hinter der Glyptothek lebende Paul Heise schreibt sich unaufhaltsam dem Literaturnobelpreis entgegen. Eine inspirierende Atmosphäre also. Der will Kafka nahe sein und besteigt im November 1903 den Zug von Prag nach München. In der Pension Lorenz in der Sophienstraße gegenüber dem alten Botanischen Garten nimmt er sich ein Zimmer und fängt an, die Stadt zu erkunden. An den Jugendfreund Paul Kisch schreibt er:
Das Oberflächlichste von München habe ich in den 2 Tagen gerade betastet und so kleine Blicke in das Innere bekommen. Von morgen ab schleiche ich mich dann in die Gesellschaft ein.
Zu welchem Ergebnis dieses Einschleichen geführt hat, wissen wir leider nicht. Mehrere Briefe und Karten, die Kafka offensichtlich aus München an verschiedene Adressaten verschickt hat, sind verloren gegangen. Knappe 2 Wochen nach seiner Ankunft verlässt Kafka München auch schon wieder. Frustriert und desillusioniert. Das lässt sich jedenfalls einer Bemerkung Gustav Januchs entnehmen, einem weiteren Jugendfreund Kafkas.
Noch 20 Jahre später erzählte mir mein Vater, dass ihm Dr. Kafka einige Male im Büro gesagt habe: Nichts zerstört den Menschen so gründlich wie Bier- und Wirtshausquatsch. So ist es in München und so ist es in Prag.
Sind es also der allgegenwärtige Hopfennebel und eine allererfassende Bierseligkeit, die auch Kafka nach kurzer Zeit München wieder den Rücken zukehren lassen? Der Prager Autor und bekennende Bierliebhaber Jaroslav Rudisch, nebenbei auch noch Leadsänger der Kafka-Band, ist skeptisch. Er glaubt, dass auch Kafka, obwohl Abstinenzler, das Einladende jeder Bierkultur, ob in Bayern oder in Böhmen, durchaus zu würdigen wusste. Rudisch bezieht sich unter anderem auf den Roman Das Schloss und seine unglückliche Hauptfigur, den Landvermesser K. Der treibt sich die meiste Zeit in Dorfgaststätten herum, wo das einfache Volk beim Bier zusammenhockt. Freilich erlebt auch er die zwei Seiten solch berauschter Soziotope.
Ja, du kriegst ein Bier, aber trotzdem kommst du da nicht ein. Du bist der Fremde. Und auch, dass in unserem Leben hier in Mitteleuropa zwischen München und Prag und Bamberg und Budweis und Linz das Bier und ein Wirtshaus eine ganz große Rolle spielen. Es geht nicht nur um das Bier trinken. Also, was mich fasziniert, dass der Kafka auch weiß, wie wichtig ein Wirtshaus für das Gemeindeleben ist. Auch der Landvermesser K. weiß, hier werden die Entscheidungen getroffen. Hier treffen sich die Leute, die ihm helfen können. Er findet die Liebe seines Lebens im Wirtshaus. K. liegt mit Frieda hinter dem Biertresen und die lieben sich in den Pfützen von Bier. Und Milan Kundera schreibt in einem Essay, das ist eine der schönsten und stärksten erotischen Szenen der Weltliteratur. Und dem stimme ich zu.
Landvermesser.
Vielleicht hätte Kafka also noch so manche literarische Anregung erfahren in der Bierstadt München. Aber es kommt anders. Er kehrt reumütig nach Prag zurück, beendet dort lust- und interesselos sein angefangenes Jurastudium, promoviert aber immerhin noch und landet schließlich in der böhmischen Arbeiter- und Unfallversicherung. Später wird Kafka nicht müde zu betonen, wie sehr er unter seinem Bürojob leide. Man muss das nicht vorbehaltlos glauben. Das tut auch David Schalko nicht, Schöpfer der ARD-Serie zu Kafkas Leben im Frühjahr 2024. Mit seinem ambitionierten Projekt wollte er bewusst einige Klischees über den Prager Dichter korrigieren.
Also eins zum Beispiel, dass die dunkle Versicherung ihm das Leben zur Hölle macht etc. Das hat vielleicht er so empfunden, weil ihn die Arbeit in der Versicherung vom Schreiben abbildet. Aber in Wahrheit war das ein traumhafter Arbeitsplatz, weil sie haben ihn total hofiert, er hat immer Urlaub bekommen. Es waren lauter verhinderte Schriftsteller, die ihn bewundert haben, Lyriker etc., die wollten, dass er schreibt und ihm die Zeit dafür gegeben. Und er wurde von allen bewundert und er war auch wahnsinnig erfolgreich in seinem Beruf. Traumhaftere Umstände könnte man sich gar nicht wünschen.
Dass Kafka es mit seiner Berufswahl gar nicht so schlecht getroffen habe, findet auch sein Biograf Rainer Stach. Der Job bei der Versicherung, der auch viele Inspektionsreisen in böhmische Fabriken und Werkshallen mit sich brachte, habe ihm immerhin Einblicke in den Alltag werktätiger Menschen gewährt. Etwas, was den wenigsten Schriftstellern der damaligen Zeit möglich war.
Also im Amerika-Roman kommen Bezüge zur Arbeit vor. Da wird sogar eine Baustelle beschrieben. Da wird sogar ein Arbeitsunfall beschrieben, ja, den er wahrscheinlich selbst in seinen Akten hatte. Also er wusste genau, was moderne Industriefertigung bedeutet für diejenigen, die da in diese Mühle geraten und damit ihren Lebensunterhalt verdienen mussten. Und man wusste nicht, wie moderne Maschinen aussehen. Und deswegen übrigens auch dieser große Zulauf bei dieser Industrieausstellung, wo man dann zum ersten Mal die Maschinen anfassen konnte als normaler Bürger.
So ist, könnte man sagen, Franz auch der erste Vertreter einer Literatur der Arbeitswelt. Und so betrachtet ist es vielleicht gar nicht so tragisch, dass er im Jahr 1903 nicht in München hängen geblieben ist. Was wäre aus ihm geworden? Ein verstaubter Bücherwurm, der in irgendeiner germanistischen Fachbibliothek Karteikarten ausgefüllt hätte. Dann doch lieber so. Auch wenn nicht unterschlagen werden soll, dass Kafka unter seiner Büroarbeit in der Versicherungsanstalt immer wieder stöhnt. Hin und wieder braucht er kleine Fluchten aus diesem grauen Alltag. Willkommene Anlässe dazu sind ihm Ferienreisen.
Morgen soll ich nach Italien fahren. Jetzt Abend konnte der Vater vor Aufregung nicht einschlafen, da er ganz von der Sorge um das Geschäft und von seiner dadurch aufgeweckten Krankheit ergriffen war. Auf das Herz ein nasses Tuch, Brechreiz, Luftmangel, seufzendes Hin- und Hergehen.
So steht es in Franz Kafkas Tagebuch unter dem Datum 26. August 1911. Wer genau das nasse Tuch brauchte, wird aus dem Wortlaut nicht ganz klar. Aber wahrscheinlich doch der Vater. Hermann Kafka, der mühsam die soziale Leiter hinaufgekrabbelt war und sich in Prag ein eigenes Galanteriewarengeschäft aufgebaut hatte, hatte offenbar ebenso das Zeug zur Drama-Queen wie sein Sohn. Jedenfalls dürfte Franz Aufgeregtheit eher Vorfreude denn Krankheit gewesen sein. Es steht eine Urlaubsreise an. Mit dem Zug von Prag aus nach Bayern, über die Schweiz, nach Norditalien und zum Schluss sogar noch nach Paris. Kafka hat vor, die Reise zusammen mit seinem Freund Max Brod zu unternehmen. Dessen Name ist mit dem von Franz Kafka so eng verbunden, wie siamesische Zwillinge verbunden sind. Ohne Max Brod gäbe es den Franz Kafka, den heute alle Welt kennt, gar nicht. Brod ist es, der sich weigert, Kafkas letzten Willen zu erfüllen und all seine damals ungedruckten Werke zu verbrennen. Darunter die Romanfragmente Der Prozess und Das Schloss sowie die Tagebücher. Er schmuggelt buchstäblich in letzter Minute, bevor die deutsche Wehrmacht Prag besetzt, Kafkas Nachlass aus der Tschechoslowakei heraus, bringt ihn nach Palästina und fängt an, ihn nach und nach in Buchform herauszugeben. Aber auch schon zu Lebzeiten drängt Max Brod Kafka, der selten zufrieden mit seinem Geschriebenen ist, mehr auf seine Reputation als Schriftsteller zu achten. Filmregisseur David Schalko.
Der Max Brod war auch eine Antriebsfeder für ihn, der ihn dazu gebracht hat, dass irgendwelche Dinge überhaupt verlegt wurden vom Kafka. Das darf man auch nicht vergessen. Der war fast wie ein literarischer Agent für ihn. Also, dass die Verwandlung und das Urteil und all diese Dinge waren ja verlegt. Und er war ja sehr begehrt von den Verlegern, die wollten ja mehr, die wollten Romane. Und der Max Brod war immer wieder jemand, der ihn dazu gedrängt hat, weiterzumachen. Es gibt selten Freundschaften zwischen Schriftstellern, wo beide gleich groß sind. Mir fällt jetzt gar keine ein eigentlich, sondern es gibt immer diese Schieflage, dass der eine erfolgreicher als der andere ist. Oder vielleicht ist das in fast allen Freundschaften so, dass es diese Schieflagen immer gibt.
Auch David Schalko und Daniel Kehlmann sind seit vielen Jahren befreundet und haben gemeinsam 10 Jahre für die Realisierung ihrer Idee eines Kafka-Filmes gekämpft. Dass Max Brod im Drehbuch, das Kehlmann geschrieben hat, eine ganz zentrale Rolle einnehmen würde, darüber waren sich beide einig. Die Rolle des Kafka-Freundes bewerten sie in gleicher Weise. Nicht annähernd ebenbürtig, was das schriftstellerische Talent betrifft, aber dennoch enorm wichtig. Daniel Kehlmann?
Ich würde sagen, was Max Brod hier geleistet hat, ist eine der großen Leistungen der Geschichte der Literaturkritik. Nicht der Literatur, der Literaturkritik. Max Brod identifiziert einen jungen Mann, einen Studienkollegen, der dann sein Freund wird, als einen Schriftsteller von welterschütterndem, epochalem Talent. Und alle um ihn herum sagen, spinnst du? Wieso denn? Und Brod sagt, nein, das ist ein Genie. Er hat als einziger erkannt, wen er da vor sich hat mit Kafka. Und ich glaube eben auch, aus psychologischen Gründen waren die Kafka-Forscher, die Kafka-Interpreten, waren immer neidisch auf Max Brod, weil er Kafkas bester Freund war und kein anderer. Und deswegen hat Max Brod posthum so eine schlechte Presse.
Über das mindere schriftstellerische Talent seines Freundes sieht Kafka wohl kommentarlos hinweg. Es ist offenbar niemals Thema zwischen den beiden. Einmal haben sie sogar den Plan, gemeinsam einen Roman zu schreiben, während eben jener Reise im August 1911 deren erste Station München sein soll. Ein paar Seiten dieser literarischen Schnapsidee, das Anfangskapitel, sind sogar erhalten geblieben und vor einigen Jahren veröffentlicht worden. Sie beschreiben die Fahrt von Prag nach München, bei der eine pikante Geschichte passiert. Zu Max und Franz ins Zugabteil gesellt sich beim Halt in Pilsen eine junge Frau. Auslöser für einen kleinen Hahnenkampf zwischen den Freunden?
Ja, vielleicht haben sie auch beide geflirtet, aber in solchen Fällen hat ja der Brod das immer gleich ernst genommen.
Meint Kafka-Biograf Rainer Stach.
Also der Brod hätte jetzt nichts dabei gefunden, die Frau dazu zu überreden, noch einen Tag länger in München zu bleiben und mit ihm ins Hotelzimmer zu gehen. zum Beispiel. Ja? Ein sogenannter, wie man heute sagt, One-Night-Stand. Davon hätte Kafka natürlich Abstand genommen. Also er hätte das auf keinen Fall versucht. Ja, ganz sicher nicht. Von solchen Experimenten hat Kafka nichts gehalten.
Aber seinem Freund beispringen, das tut er offenbar schon. Denn Max Brod hat eine Idee.
Um den Flirt nicht abbrechen zu müssen, in München hat Max Brod vorgeschlagen, zu der Frau, kommen Sie doch mit, wir machen jetzt eine kleine Taxirundfahrt. Denn der Zug fährt ja erst in einer Stunde. Die Stunde müssen wir noch rumkriegen und da können wir doch ein bisschen durch die Gegend fahren. Ne? Was absurd war, weil es war dunkel. Also der Taxifahrer konnte eigentlich nur sagen, wenn es jetzt hell wäre, würden Sie das und das und das sehen. Aber der Max Brod wollte mit der Frau noch ein bisschen zusammen sein. Ich glaube, darum ging es. Und Kafka hat es natürlich gemerkt und hat das Spiel mitgespielt. Ja.
Die etwas arg gehetzte Ménage à Trois findet ihren Niederschlag an dem erwähnten Romanprojekt. Aufgrund der unterschiedlichen Handschriften ist auch 100 Jahre später noch leicht feststellbar, welche Passage von Brod und welche von Kafka stammt. Und folglich lässt sich auch gut nachkonstruieren, wer versucht hat, die Geschichte in welche Richtung zu interpretieren. Im Roman werden lediglich die Namen vertauscht. Richard ist Kafka, Samuel Max Brod. Und das Fräulein Rehberger aus Pilsen heißt hier Dora Lippert. Dass Brod in ihr nur ein flüchtiges, erotisches Abenteuer sehen wollte, legt seine Sicht der Dinge ziemlich deutlich dar.
Die Sache mit Dora ist gründlich misslungen. Je weiter es ging, desto schlimmer. Ich hatte die Absicht, die Reise zu unterbrechen und in München zu übernachten. Bis zum Nachtmahl, etwa Station Regensburg, war ich überzeugt, dass es gehen würde. Ich versuchte, mich mit Richard durch ein paar Worte auf einem Zettel zu verständigen. Er schien ihn gar nicht gelesen zu haben, nur darauf bedacht, ihn zu verstecken. Schließlich liegt ja nichts daran. Ich hatte gar keine Zeit auf das fade Frauenzimmer. Nur Richard machte so ein Wesen aus ihr, mit seinen umständlichen Ansprüchen und Gefälligkeiten. Dadurch wurde sie auch in ihrer dummen Ziererei bekräftigt, die schließlich im Automobil ganz unerträglich wurde. Beim Abschied wurde sie folgerecht ein sentimentales deutsches Gretchen.
Kafka dagegen beschreibt die Situation anders, aus Sicht der Frau. Die sucht regelrecht Schutz bei Kafka, während sein Freund abgelenkt ist.
Während er ein Auto holt, sagt sie zu mir in der Bahnhofsarkade und sie nimmt mich dabei am Arm. Bitte, verhindern Sie diese Fahrt. Ich darf nicht mit. Es ist ganz ausgeschlossen. Ich sage es Ihnen, weil ich zu Ihnen Vertrauen habe. Mit Ihrem Freund kann man ja nicht reden. Er ist so verrückt.
Dem einen kommt sie also als ein allzu tugendfestes deutsches Gretchen vor, dem anderen als verfolgte Unschuld. Und zwar ausgerechnet verfolgt vom eigenen besten Freund. Doch mit wem sie es tatsächlich zu tun haben, das sollen beide erst einige Wochen später in Prag erfahren. Dort läuft ihnen nämlich zufällig das Fräulein Rehberger noch einmal über den Weg. Und es stellt sich heraus, dass so ziemlich alles, was sie den beiden Herren erzählt hat, Flunkereien gewesen sind. Weder lebt sie in Pilsen, noch ist sie dort in einem Büro angestellt. Und ob sie tatsächlich das junge Nesthäkchen ist, als das es sich dargestellt hat, auch da sind sich Max und Franz plötzlich nicht mehr sicher. Kafka wird das Fräulein sogar noch ein weiteres Mal treffen. Jahre später, wieder in Prag. Die Beschreibung, die er aus Anlass dieser Begegnung von ihr gibt, klingt schon deutlich anders.
Früh Fräulein R. getroffen. Eigentlich ein Abgrund von Hässlichkeit. So verändern kann sich ein Mann nicht. Plumper Körper, wie noch vom Schlafe her gelöst. Die alte Jacke, die ich kenne. Was sie unter der Jacke trägt, ist ebenso unkenntlich als verdächtig. Vielleicht nur das Hemd. Starker Bartanflug auf der Oberlippe. Aber nur an einer Stelle. Ausgesucht hässlicher Eindruck. Trotz allem gefällt sie mir sehr gut, auch im zweifellos Hässlichen. Überdies ist die Schönheit ihres Lächelns unverändert. Die Schönheit der Augen hat durch die Herabminderung des Ganzen gelitten. Im Übrigen sind wir durch Erdteile getrennt.
Das Bemerkenswerte an dieser Passage? Der sezierende Blick Kafkas beim Festhalten der körperlichen Auffälligkeiten. der Bartanflug auf der Oberlippe und die Gnadenlosigkeit, mit der er diese herausstellt. Er kann offenbar über so etwas einfach nicht hinwegsehen. Selbst bei einer Frau nicht, die in seinem Leben eine viel bedeutendere Rolle spielen wird als Fräulein Rehberger.
In der ersten Zeit musste ich, um die Wahrheit zu sagen, vor Fs Zähnen die Augen senken. So erschreckte mich dieses glänzende Gold. An dieser unpassenden Stelle ein wirklich höllenmäßiger Glanz und das grau-gelbe Porzellan. Später sah ich, wenn es nur anging, absichtlich hin, um nicht daran zu vergessen, um mich zu quälen und um mir schließlich zu glauben, dass das alles wirklich wahr sei.
Hinter F. verbirgt sich Felice Bauer. Franz Kafkas Langzeit-Fernbeziehung. 5 Jahre dauert das Liebesverhältnis zwischen den beiden. Zählt man die Tage zusammen, an denen sie sich tatsächlich sehen, spüren, anfassen, kommt man auf nicht recht viel mehr als 3 Dutzend. 2 dieser gemeinsamen Tage verbringen sie in München. Und zwar im Jahre 1916. Da soll etwas ganz Außergewöhnliches stattfinden. Jedenfalls im Leben des Schriftstellers Franz Kafka. Er tut etwas, was er bisher nur ein einziges Mal getan hat. Und was er nach diesem Münchner Erlebnis auch kein zweites Mal mehr tun wird. Er hält nämlich eine sogenannte Dichterlesung.
Die Vorlesung ist also am 10. November. Max und ich. Jeder hätte einen Abend haben sollen. Da aber Maxens Urlaubsgesuch für die 2 Tage und für diesen Zweck abgelehnt worden ist, er also nicht fahren kann, habe ich es übernommen, paar Gedichte von ihm vorzulesen. So gut und so schlecht ich es kann. Die einzige absehbare Verhinderung meiner Vorlesung wären jetzt nur Schwierigkeiten, welche die Münchner Zensur machen könnte.
In der Galerie Golz soll die Lesung stattfinden, gleich am Odeonsplatz, neben dem Café Luitpold. Die Stadt steht vor dem 3. Kriegswinter, die Lage ist katastrophal. Reisen, zumal über Ländergrenzen, wie bei einer Zugfahrt von Prag nach München, sind stark eingeschränkt. Man muss schon einen triftigen Grund angeben, um dafür eine Erlaubnis zu erhalten. Wozu, überraschend genug, eine Dichterlesung offenbar gezählt wird. Allerdings muss das, was zum öffentlichen Vortrag kommen soll, erst noch eine Zensurprüfung durchlaufen. Der Veranstalter, Kunsthändler und Galerist Hans Golz scheint Kafkas Manuskript der Behörde unter falschem Titel vorgelegt zu haben, denn in der Münchner Zeitung heißt es in der Vorankündigung des Programms:
Tropische Münchhausiade. Gelesen von Dr. Franz Kafka.
In Wahrheit handelt es sich um die Erzählung In der Strafkolonie. Ein Titel, der sicherlich mehr Argwohn bei der Zensurbehörde hervorgerufen hätte. So aber geht der Text durch und kommt dem Publikum in der Galerie zu Gehör. Dort sitzt auch Felice Bauer, die extra von Berlin nach München gekommen ist. Allerdings nicht unbedingt der Lesung wegen. Das Paar will vielmehr die seltene Gelegenheit eines Treffens für eine Aussprache nutzen. Denn das Verhältnis der beiden ist wieder einmal an einem heiklen Punkt angekommen.
Es war so die Situation, dass Kafka eben zunehmend daran verzweifelte, dass er sich nicht entscheiden konnte zwischen Literatur und Ehe. Er hat die Felice hingehalten. Und immer dann, wenn der Heiratstermin oder wenn überhaupt das Wort Heirat ins Spiel kam, dann bekam er Panik. Es war ihm klar, wenn ich diese Frau heirate, dann kann ich niemals mehr meinen Job aufgeben. Das ist ja niemand zuzumuten, der Frau nicht oder den Kindern, die da kommen. Ja. Ich kann denen nicht zumuten, dass ich als freier Autor in der Luft schwebe und keiner weiß, wo wir nächsten Monat die Miete hernehmen. Also muss ich bei meinem Job bleiben. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch nicht allein sein, weil Familie gründen, mit einer geliebten Frau zusammenleben, ist das Größte, was man im Leben machen kann. Das hat er völlig akzeptiert, dass das so ist. Er hat keineswegs gesagt, der Künstler, das ist eine höhere Art von Existenz als der normale Bürger mit seinen Familiengründungen. So war das nicht. Er hat die Leute nicht verachtet. Ja. Okay, was nun?
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gilt es als äußerst unschicklich, wenn nicht gar unmöglich, dass eine Frau nach der Heirat etwas anderes macht, als zu ihrem Ehemann zu ziehen, um ihm den Haushalt zu führen und möglichst viele Kinder zu schenken. Felice und Franz indes denken durchaus über andere Lebensmodelle nach. Ihre Gedankenspiele gehen dabei ziemlich weit. Gut, man könnte heiraten, aber deswegen gleich zusammenziehen? Es könnte ja jeder seine eigene Wohnung behalten, auch die Frau ihren Beruf. Felice ist, was das betrifft, sowieso erstaunlich emanzipiert für die Zeit.
Sie ist ja eine Avantgarde-Frau, eine fortschrittliche, progressive Frau, und zwar noch vorm Ersten Weltkrieg, bevor diese ganzen 20er-Jahre-Frauen auftauchen.
Die Berliner Autorin Unda Hörner hat mit Kafka und Felice einen einfühlsamen Roman über diese große, unglückliche Liebesbeziehung geschrieben.
Sie ist ja sozusagen eine emanzipierte Frau avant la lettre, indem sie diese Stelle hat, schon vor dem Ersten Weltkrieg, bei dieser Grammophonfabrik Lindström und Co. Und sie hat sogar Prokura, also sie ist zeichnungsberechtigt. Sie wird dann auch so als Gesicht der Firma, wird sie auf Bürofachmessen geschickt. Ja? Und sie ist auch sehr stolz darauf, diesen tollen Job zu machen, zumal diese Parlograph, für den sie da wirbt, dieses Aufzeichnungsgerät, so eine Art Diktaphon, das ist ja wirklich so State of the Art, das ist was ganz Modernes. Und den muss sie eben auch immer vorstellen. Lange Rede, kurzer Sinn. Als Kafka und Felice verlobt sind und der Gedanke ans Heiraten aufkommt, da ist es nicht nur Kafka, den wir immer so als den Schuldigen sehen, dass er diese Ehe verhindert und die Hochzeit, weil er sich nicht binden, sondern nur schreiben will. Nein, sie ist es eben auch, weil sie genau weiß, wenn ich jetzt heirate, das bedeutet, ich muss meinen Job aufgeben. Ich ziehe zum Ehemann nach Prag. Was soll ich da? Prag ist gegen Berlin Provinz. Sie hat es mindestens genauso verhindert wie er, dass es zur Eheschließung kam.
Ein bemerkenswerter Rollentausch. Einerseits die maskuline Seite Felices, die im Beruf selbstbewusst ihren Mann steht. Auf der anderen Seite fallen bei Franz stark feminine Wesenszüge auf, etwa auch seine Bereitschaft, in den oft ellenlangen Briefen an seine Geliebte tiefste Einblicke in seine Gefühlswelt zu erlauben. Das wird dem Mann damals eher nicht zugestanden. Auch die Art, wie Kafka seine Kreativität, sein Schreiben vor den Ansprüchen bürgerlicher Konventionen schützt, erinnert Unda Hörner eher an Vorkämpferinnen der feministischen Literatur wie Virginia Woolf und ihren epochemachenden Essay »A Room of One's Own« – »Ein Zimmer für sich allein«.
Das ist ja letztendlich eine sehr, sehr weibliche Perspektive, wenn man sich das so überlegt, diese Angst nicht mehr schreiben zu können, weil man eine Familie versorgen muss. Ja? Also das ist das, was ich mir als Frau eben auch immer überlegt habe. Ich wusste immer schon, als das ist jetzt sehr persönlich, aber ich wusste eigentlich sehr früh, dass ich nichts lieber mache als schreiben. Und schreiben heißt aber auch, dass man eine gewisse zeitliche Unbegrenztheit braucht. Also, dass man nicht weiß, in 2 Stunden sitzen hier 3 hungrige Kinder am Tisch und wollen was haben. Da brauchst du einen gewissen gedanklichen Vorlauf, bevor überhaupt was aufs Papier kommt. Ich denke, wenn Kafka sich sowas überlegt hat, das ist eigentlich ein Gedanke, den sich eher Frauen machen, bis heute.
Sich Franz Kafka an einem Esstisch beim Abendbrot vorzustellen, umringt von 3 Kindern und einer Ehefrau, fällt schon schwer genug. Sich dann auch noch auszumalen, welche Art von Gespräche es hätte geben können, führt vollends ins Bizarre. Schatz, wie war dein Tag? Was hast du denn heute wieder geschrieben? Ach, nichts Besonderes. Wieder so eine Geschichte, in der Seltsames passiert. Ein Mensch wacht auf und findet sich in seinem Bett zu einem Ungeziefer verwandelt. Oder jemand wird angeklagt und weiß gar nicht warum. Oder noch einen Dreh finsterer, böser, brutaler. Wieder ist jemand verurteilt. Es ist wohl ein Soldat. Wofür und warum? Nebensächlich. Nicht weiter erwähnenswert. Wichtig ist nur die Art seiner Bestrafung. Sie findet auf einer Gefangeneninsel irgendwo in der Südsee statt. Es gibt dafür eine grausame Maschine, eine Art Egge mit vielen spitzen Nadeln, die dem Delinquenten sein Urteil in die nackte Haut stanzen. Apparat und Prozedur werden einem zufällig vorbeikommenden Reisenden von einem Offizier minutiös vorgeführt und erklärt. Es ist gerade die Kälte des Berichtstons, die die Erzählung so unerträglich macht.
Also hier ist das Bett, wie ich sagte. Es ist ganz und gar mit einer Watteschicht bedeckt. Den Zweck dessen werden Sie noch erfahren. Auf diese Watte wird der Verurteilte bäuchlings gelegt. Natürlich nackt. Hier sind für die Hände, hier für die Füße,
hier für den Hals Riemen, um ihn festzuschnallen. Hier am Kopfende des Bettes, wo der Mann, wie ich gesagt habe, zuerst mit dem Gesicht aufliegt, ist dieser kleine Filzstumpf, der so leicht reguliert werden kann, dass er dem Mann gerade in den Mund dringt. Er hat den Zweck, am Schreien und am Zerbeißen der Zunge zu hindern. Natürlich muss der Mann den Filz aufnehmen, da ihm sonst durch den Halsriemen das Genick gebrochen wird. »Das ist Watte?« fragte der Reisende und beugte sich vor. »Ja, gewiss«, sagte der Offizier lächelnd.
Kafka saß auf einer Rampe am Vortragspult, schattenhaft, dunkelhaarig, bleich. Eine Gestalt, die ihre Verlegenheit über die eigene Erscheinung nicht wirklich zu bannen wusste. So las er, schräg gegen sein Pult sitzend, ein unveröffentlichtes Prosastück in der Strafkolonie. Wie er sprach, habe ich vergessen. Mit den ersten Worten schien sich ein fader Blutgeruch auszubreiten. Ein seltsam fader und blasser Geschmack legte sich mir auf die Lippen. Seine Stimme mochte entschuldigend klingen, aber messerscharf drangen seine Bilder in mich ein. Ein dumpfer Fall. Verwirrung im Saal. Man trug eine ohnmächtige Dame hinaus. Die Schilderung ging inzwischen fort. Zweimal noch streckten seine Worte Ohnmächtige nieder. Die Reihen der Hörer und Hörerinnen begannen sich zu lichten. Manche flohen im letzten Augenblick, bevor die Vision des Dichters sie überwältigte.
So schildert es Jahre später der Schweizer Schriftsteller Max Pulver in seiner Autobiografie. Er saß damals im Publikum. Seither wird die Anekdote kolportiert, Kafka habe bei seiner Münchner Lesung gleich reihenweise Zuhörerinnen in Ohnmacht fallen lassen. So war es aber nicht. Außer bei Max Pulver ist davon nirgendwo sonst die Rede. Auch nicht in den beiden Kulturberichten, die kurz darauf in Münchner Zeitungen erscheinen. Hätte es diese Ohnmachtsanfälle tatsächlich gegeben, wären sie sicherlich erwähnt worden. Freilich sind die Kritiken auch so alles andere als positiv. Kafka selbst spricht davon, dass sein Auftritt tatsächlich ein großartiger Misserfolg gewesen sei. Aber hätte er das nicht vorher wissen können? Daniel Killmann, selbst gefeierter Bestsellerautor mit viel Lesungserfahrung.
Es passt nicht in sein Persönlichkeitsbild, einen offenen Konflikt zu führen. Ich würde ihm zutrauen, dass er hier eine Art liebenswürdige Provokation versucht hat. Aber es ist sehr schwer zu deuten. Also ich bin da auch ein wenig ratlos. Jedenfalls, wenn er diese Lesung als glanzvollen Karrierestart geplant gehabt hätte, aber so hat Kafka eben auch nicht gedacht, dann wäre das natürlich nicht der ideale Text gewesen.
Und der Prager Autor Jaroslav Rudisch, Star seiner Generation und gerne gesehener Gast auf deutschen Lesebühnen, auf denen er mit seinem typischen böhmischen Humor regelmäßig Heiterkeitsanfälle produziert.
Da denke ich oft auch dran, was für eine irre Lesung das sein musste. Ja? Also bei mir sind noch bei der Lesung noch nie Leute ausgegangen. Ja? Und offenbar, so wie wir es berichtet haben, fluchtartig mehrere Leser und Leserinnen den Saal verlassen. Vielleicht hat Kafka auch danach auch richtig gelacht.
Tatsächlich verfällt Franz Kafka mitunter beim Vorlesen, auch im privaten Kreis, in ein für die Zuhörenden ziemlich unmotiviert wirkendes, keckerndes Lachen. Dass dies auch in der Galerie Golz der Fall gewesen sein könnte, ist eher unwahrscheinlich. Zumindest, wenn man hört, wie Kafka selbst die Gefühlslage beschreibt, mit der er in München vor sein Publikum tritt. Er tut dies in einem Brief an einen Autorenkollegen, der Lesung beiwohnte. Dem aus der Oberpfalz stammenden 27-jährigen Dichter Gottfried Kölwel, der selbst am Beginn einer erfolgversprechenden Schriftstellerkarriere steht. Man hat den Eindruck, Kölwel sucht ganz bewusst den Kontakt zu Kafka, trifft ihn offenbar am Tag nach der Lesung noch einmal in einem Café und schickt ihm wenige Wochen später eigene Gedichte, von denen Kafka ziemlich beeindruckt gewesen sein muss. Am 3. Januar 1917 schreibt er an Kölwel im Rückblick auf seinen Münchenbesuch.
Ich war hingekommen mit meiner Geschichte als Reisevehikel in eine Stadt, die mich außer als Zusammenkunftsort und als trostlose Jugenderinnerung gar nichts anging, las dort meine schmutzige Geschichte in vollständiger Gleichgültigkeit.
Kein leeres Ofenloch kann kälter sein. Ich wunderte mich dann am nächsten Tag im Kaffeehaus über die Zufriedenheit, mit der sie von ihrem Leben, ihren Arbeiten und Plänen erzählten, wusste mit ihrer Nacherzählung einer Prosaarbeit nichts anzufangen und bekam schließlich ihre Gedichte in die Hand. Diese Gedichte trommelten mir zeilenweise förmlich gegen die Stirn. So rein, so sündenrein in allem waren sie. Aus reinem Atem kamen sie. Ich hätte alles, was ich in München angestellt hatte, an ihnen reinigen wollen.
Doch was hat Kafka in München noch angestellt? Eines ganz sicherlich. Nämlich seine Verlobte Felice Bauer nachhaltig verstört. Leider sind ihre Briefe an Kafka nicht erhalten geblieben. Direkte Aussagen von ihr, wie sie diese Lesung empfunden hat, gibt es also nicht. Die Autorin Unda Hörner, die in ihrem Roman Kafka und Felice die Münchner Bruchlandung in einem eigenen Kapitel anschaulich schildert, hat ihre eigene Erklärung dazu.
Kafka liest im Grunde genommen Folterszenen. Also wie dieser Mensch da auf eine Maschine geschnallt ist, so eine Art Streckbank, und ihm sein eigenes Urteil in die Haut geritzt wird. Und Felice wohnt diesem Ereignis bei. Von Sekunde zu Sekunde erstarrt sie immer mehr und fragt sich dann sicherlich, je länger sie zuhört, wie sie denn in Zukunft mit einem Menschen zusammenleben kann, der solche Kopfgeburten da zustande bringt, solche schrecklichen Fantasien. Also das befremdet sie doch sehr.
Die Felice Bauer hätte gerne Literatur als Genuss gehabt, so abends im Bett.
Ist sich Kafka-Biograf Rainer Stach sicher. Ihr Verständnis war das einer klassischen Bildungsbürgerin.
Sie war allerdings ein großer Strindberg-Fan. Das heißt, sie hat schon gewusst, dass in moderner Literatur das manchmal hart auf hart geht. Da werden Eheprobleme auseinandergenommen und so weiter. Aber die Rolle der Literatur als solche, das war für sie etwas, was in die Abendstunden gehört und was in die Freizeit gehört. So wie zum Beispiel Theaterbesuche. Ja, auch. Die würde man ja auch nicht mittags um 12 absolvieren wollen, sondern da kleidet man sich anders ein und so weiter. Ja, das ist also auch ein festlicher Rahmen und so. Und dieses Informelle, wie Kafka das gemacht hat, einfach mal im Kaffeehaus zu ihr sagen, hör mal, ich lese dir mal 5 Zeilen vor, was sagst du dazu? Sowas kam mir merkwürdig vor. Ja. Und vor allem konnte sie nicht verstehen, dass das so eine Dringlichkeit gewinnt, dass man alle anderen Dinge dem unterwirft. Also die Aussicht auf die Ehe, die Aussicht auf die Karriere. Sie fragte ihn zum Beispiel im Brief, was sind denn deine nächsten Pläne? Dann schrieb er, ich habe keine. Er hätte auch sagen können, der einzige Plan, den ich habe, ist Schreiben.
Und diesen Plan verfolgt er auch kompromisslos bis zu seinem frühen Ende. Kafka stirbt am 3. Juni 1924 mit nur 40 Jahren an Kehlkopftuberkulose. Auf Bedürfnisse etwa seiner Partnerinnen nimmt er letzten Endes keine Rücksicht. Das wird schließlich auch Felice Bauer eingesehen haben. Am Tag nach der Lesung in München kommt es noch zu einer Aussprache zwischen dem Paar. Irgendwo in einem Schwabinger Kaffeehaus. Vom Verlauf des Gesprächs ist nichts überliefert. Doch es scheint, als ob beiden klar geworden sei, dass die Beziehung keine Zukunft haben würde. In den folgenden Monaten wird der Briefwechsel immer spärlicher, wofür es jedoch noch eine zusätzliche Erklärung geben könnte. Felice Bauer, die Jüdin war, flieht 1930 aus Deutschland. Mit ihrem Ehemann Moritz Marasse, den sie 1919 geheiratet hat. Im Gepäck die Briefe von Franz Kafka. Die behält sie bis 1956 bei sich, ehe sie das Konvolut von über 500 Schreiben an den New Yorker Schocken Verlag verkauft. Aber gibt sie wirklich alle Briefe aus der Hand? Unda Hörner.
Sie hat sicherlich auch Briefe zurückgehalten. Also ob es da wirklich so eine Schweigepause gab, so eine lange, und dann plötzlich Knall auf Fall alles zu Ende war, das ist ja nicht ganz gesichert. Also es ist möglicherweise so, dass es noch bitterböse Briefe gab oder eben auch eine Art Einverständniserklärung. Was allerdings das Rätsel ist, ist wirklich, dass es noch im Juli 1917 dieses offizielle Verlobungsfoto gibt, nicht? Möglicherweise könnte man sich ja so ausmalen, haben sie gesagt, ja, wie stehen wir da, wenn wir das jetzt irgendwie alles abblasen und das geht jetzt schon so lange. Für irgendwas muss es doch gut gewesen sein. Und dann macht der Fotoapparat im Atelier nochmal Puff und dieses Bild entsteht. Eine Art Filmstill für immer.
Das ist tatsächlich das Bild, das noch immer von Franz Kafka vorherrscht. Der ewige Junggeselle, der über den Status des Verlobten nie hinauskam. Der einfach nicht fähig ist, das zu tun, was er im Grunde selber als Ideal ansah. Nämlich zu heiraten, eine Familie zu gründen, Kinder zu haben. Oder war vielleicht doch alles ganz anders, als es die Nachwelt zu wissen glaubt? Denn es gibt da noch eine, wenn auch kuriose Fußnote in Franz Kafkas Leben. Und wieder spielt München dabei eine Rolle.
Ohne Vorfahren, ohne Ehe, ohne Nachkommen. Mit wilder Vorfahrens-Ehe- und Nachkommenslust. Alle reichen mir die Hand. Vorfahren, Ehe und Nachkommen. Aber zu fern für mich.
So schreibt es Franz Kafka in sein Tagebuch, 2,5 Jahre vor seinem Tod. Auch aus diesen Worten hört man seine Wehmut heraus, manches nicht geschafft zu haben im Leben, zum Beispiel Vater zu werden. Aber was, wenn das gar nicht stimmt? 2 Jahrzehnte nach seinem Tod kommen Gerüchte auf, Kafka habe eben doch einen Sohn gehabt. Gestreut werden diese Gerüchte von der Mutter des Kindes. Und das ist ausgerechnet Grete Bloch, eine enge Freundin Felice Bauers. Sie behauptet, schwanger von Kafka gewesen zu sein. Ihm das aber nie gesagt zu haben, sondern das Kind heimlich zur Welt gebracht zu haben. Und wo? In München. In der Kafka-Forschung wird diese Kuriosität nicht sonderlich ernst genommen. Und auch Kafka-Biograf Rainer Stach wehrt sogleich ab und verweist darauf, dass die Zeugung dieses Kindes zu einem Zeitpunkt hätte stattfinden müssen, da Kafka noch mit Felice Bauer verlobt gewesen war. Einmal hätten sie sogar zu dritt ein Urlaubswochenende verbracht. Felice, Grete und Franz.
Wenn diese Geschichte wahr wäre, dann hätte Kafka nicht nur die Felice Bauer pausenlos anlügen müssen, er hätte dort ein Schauspiel aufführen müssen. Er trifft sich mit seiner Geliebten, mit der er ein Kind hat, und deren Freundin, mit der er selber verlobt ist. Das müssen Sie sich die Situation mal ausmalen. Da hätte Kafka ein genialer Schauspieler sein müssen, um das durchzuhalten. Kafka konnte ja noch nicht mal eine ganz einfache Notlüge anbringen, geschweige denn das ganze Wochenende dieses Schauspiel liefern. Das halte ich für vollkommen undenkbar. Ich habe neulich mit Verwandten gesprochen von Grete Bloch, und die haben mir gesagt, in den letzten Monaten ihres Lebens hätte Grete Bloch mündlich Kafka als den Vater bezeichnet. Ich glaube ihr nicht.
Also doch kein in München geborener Sohn Franz Kafkas. Wenn überhaupt Kinder, dann andere, literarische, aus dem Kopf herausgeborene. Die allerdings sind in alle Welt hinausgegangen und führen dort ein höchst erstaunliches Leben. Franz Kafkas Werke sind vielleicht die meistgelesenen und meistbeforschten eines deutschsprachigen Autors weltweit. Warum das so ist? Weil Franz Kafka ein Autor ist, mit dem man nicht fertig wird. Einer, der seine Leser stets aufs Neue überrascht.
Man lernt bei ihm das eigene Unterbewusste, das Verdrängte, das Dunkle in einem selber, die eigenen Träume, die Albträume stärker zu sehen und wahrzunehmen als Teil des eigenen Selbst und als Teil der Welt. Und das ist eine ganz große Schule des Sehens, vor allem nach innen, die Kafka bedeutet.
Wenn Sie oft das Gefühl haben, Sie haben schon oft Dinge gelesen, die sich sehr ähneln, das wird etwas sein, von dem Sie nichts Ähnliches finden werden.
Und das sind natürlich leuchtende Sätze, die er da so schreibt. Ne? Man hat mit denen eine Rechnung offen. Also irgendwas ist da.
Ich deklamiere da Kafka. Ich singe Kafka denen vor und die singen mit, wo auch zu Kafka getanzt wird. Und das ist schon schräg. Ich hätte nie gedacht, dass sowas überhaupt möglich ist.
Alles, was sich in München angestellt.
Franz Kafka an der Isar. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Bernhard Setzwein. Es sprachen Katja Birkle, Thomas Birnstiel und Burkhard Dabinus. Ton und Technik Wolfgang Lösch. Redaktion und Regie Michael Zahmetzer. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2024.
Noch war er frei. Ještě byl volný.